Der Predigttext steht in Habakuk Kapitel 1 und dort der Vers 2. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Ein herausfordernder Text, und ich wünsche Adina Gottes reichen Segen bei der Verkündigung.
Ja, gesegneten Sabbat auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein, mal aus einer anderen Perspektive, in einer anderen Rolle. Aber ich kenne euch ja sehr gut. Ich habe sehr viele gute Erinnerungen an diese Gemeinde seit meiner Kindheit. Also ist es mir doch nicht eine ganz neue Situation. Ich habe euch zu Beginn ein Bild mitgebracht. Das stammt aus unseren Ferien letzten Herbst. Und wie man sehen kann, waren wir in Italien unterwegs und wie es sich so gehört, wenn man in dieser Gegend ist, haben wir auch den schiefen Turm von Pisa besucht. Wir sind zwar nicht hochgegangen, es war uns dann zu blöd, da lange anzustehen, aber wir waren da, wir können bezeugen, dass er wirklich schief ist, aber dass er noch steht. Und ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht, wie es überhaupt dazu kam, dass dieser Turm so berühmt ist, weil daneben ist ja eigentlich ein viel imposanteres Gebäude, aber von dem spricht eigentlich fast niemand. Ich habe herausgefunden, dass der Turm schon 800 Jahre alt ist, das ist schon ziemlich lange her, seit er gebaut wurde. Und ja, was ist die Ursache? Man hat anscheinend zu spät, schon während dem Bau, festgestellt, dass der Boden sandig ist und dass das nicht das beste Fundament ist für einen Turm. Und irgendwann hat man dann die Bauarbeiten mal unterbrochen für ein paar Jahre und irgendwann hat man dann doch gedacht, wir bauen ihn noch fertig und er ist dann immer mehr in diesen Boden eingesackt. Mittlerweile muss man ihn stützen. Aber ja, er ist da und dank dieses Missgeschicks eigentlich ist er berühmt geworden und trotz eines Fehlers oder gerade wegen eines Fehlers ist er beliebt geworden für viele Touristen und das natürlich praktisch für ja, die Leute, die dort mit dem Tourismus Geld verdienen. Also auch wenn es nicht geplant war, war doch irgendwie etwas Wertvolles entstanden. Und ich habe heute in der Predigt eine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte, in der auch scheinbar auf den ersten Blick etwas schief gelaufen ist, aber Gott hat etwas Schönes daraus gemacht. Ja, ich lade euch ein, gedanklich ins Alte Testament einzusteigen, im Habakuk-Brief. Nicht Brief, sondern Prophet, ein kleiner Prophet Habakuk. Ihr habt schon vielleicht gemerkt, es ist herausfordernd, dieses Buch zu finden, weil es doch ziemlich versteckt ist gegen Ende des Alten Testamentes zwischen diesen vielen kleinen Propheten. Auch ich muss manchmal schauen, wo er sich befindet. Aber ja, ich finde, obwohl man nicht so viel darüber weiß oder predigt, gibt es doch etwas ganz Spannendes da zu lernen. Und ich lese nochmal in meiner Bibel, Kapitel 1, Vers 2, da steht, wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt, schreie ich dir zu, doch du greifst nicht ein. Ja, nicht gerade ein sanfter Einstieg, keine sanfte Einleitung ins Thema oder irgendeine Erklärung des Kontextes. Nein, der Schreiber Habakuk fackelt nicht lange herum. Er kommt direkt zum Anliegen, zum Kern seines Anliegens. Er platzt mit seinen Fragen geradezu heraus und erscheint Gott regelrecht mit seinen Klagen zu überhäufen. Ja, er sagt, wie lange noch? Hörst du mich überhaupt? Warum siehst du dem Elend zu? Wie ich schon angetönt habe, wir sind im Alten Testament, wir befinden uns im Südreich Israel, 600 vor Christus. Und im Verlauf der nächsten Verse werden wir auch merken, was dieses Elend eigentlich bedeutet, was Habakuk meint. In den folgenden Versen 3 und 4 erhalten wir einen Einblick in Habakuks innerlichen Kampf. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Ja, harte Worte. Habakuk wagt es tatsächlich, Gott harte Fragen zu stellen und seine Vorwürfe ehrlich auszusprechen. Er ringt aufrichtig um Antworten. Seine Worte sind sehr dringlich. Um ihn herum herrschen Gewalt und Ungerechtigkeit. Die Regierung ist korrupt und Gottes Wort wird missachtet. Habakuk erlebt hautnah, wie sich sein Volk immer mehr vom Glauben abwendet. Dadurch ist auch der Segen Gottes nicht mehr spürbar. Und schon hier finde ich es interessant, es ist in Ordnung, Gott nach dem Warum zu fragen. Noch bevor wir weitergehen, merken wir, Gott schreitet hier nicht ein und verurteilt Habakuk wegen seinen Fragen. Nein, Gott ist zu groß, als dass er durch meine Vorwürfe zerbrechen könnte. Natürlich tut es auch ihm weh, wenn sich die Gemeinde von ihm entfernt. Und er lässt diese Fragen an sich herankommen. Und er antwortet. Aber seine Antwort ist unerwartet. Habakuk hat ziemlich damit zu kämpfen. Wir lesen in Vers 5 den Anfang der Antwort Gottes. Der Herr antwortete, seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin, ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Ja, Gott fordert Habakuk auf, sich umzusehen, eine weitere Perspektive einzunehmen, den Blick zu öffnen für die Dinge, die sich außerhalb von ihm abspielen, außerhalb von dem, was ihn direkt betrifft. Ja, und dann lässt Gott die Bombe platzen. Er sagt, ja, Gott ist sehr wohl am Werk, auch wenn es für Habakuk nicht aussieht. Und in den folgenden Versen beschreibt er die Gräueltaten der Babylonier. Gott kennt die Absichten der Babylonier und er entlarvt sie. Aber die Babylonier werden Gottes Volk angreifen. Und das Schlimmste, Gott wird dieses Volk als Gericht nutzen. Warum? Das erklärt er nicht. Also er sagt nicht nur, Achtung, ihr werdet angegriffen, sondern ich nutze dieses Volk fürs Gericht, weil ihr euch vom Glauben entfernt habt, weil ihr Ungerechtigkeit zulasst. Und wie gesagt, Gott erklärt nicht weiter. Vielleicht will Gott zeigen, wohin ein Volk gelangt, wenn es seine Weisungen gleichgültig behandelt. Vielleicht will er auch zeigen, wie abscheulich und schmerzlich er das Verhalten seines Volkes findet. Vielleicht will er auch zeigen, dass er um sein Volk kämpft und deswegen diese drastischen Maßnahmen trifft. Ja, auf jeden Fall können wir uns vorstellen, dass Habakuk nicht gerade Luftsprünge macht mit dieser Antwort. Er tut sich sehr schwer mit diesem Plan und drückt das auch im folgenden Abschnitt aus. Ich lese Vers 12 und 13. Habakuk sagt, Herr, bist du nicht von alters her mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es doch nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Habakuks Weltbild ist erschüttert. Ja, er hat auf eine Antwort gehofft und er hat sie bekommen, aber leider anscheinend die falsche Antwort. Er kann es nicht fassen. Gottes Plan ist für Habakuk unverständlich. Ich kann mir gerade so vorstellen, wie er in Gedanken durchgeht: Das meinst du nicht wirklich ernst, Gott, oder? Du würdest es doch nie wollen, dass dein Volk bekriegt und zermalmt wird. Okay, Israel hat viele Fehler gemacht, ja, aber die Babylonier, die sind doch kein Vergleich dazu. Sie verhalten sich doch noch tausendmal schlimmer. Sie behandeln Menschen wie Tiere, sie verschlingen andere Nationen, sie genießen es so richtig, wenn andere vor ihren Augen leiden. Das kann doch nicht dein Plan sein. Ich kenne dich doch anders. Wie kannst du so ein derart bösartiges Volk benutzen, um Israel zurechtzuweisen? Gibt es nicht ganz viele andere Möglichkeiten dafür? Vielleicht eine hörbare Stimme vom Himmel, ein eindrückliches Erlebnis, wo Gott erscheint, irgendein Wunder, das Gottes Herrlichkeit demonstriert und dann die Herzen berührt und zur Umkehr bewegt? Wäre das nicht auch möglich gewesen? Ich kann Habakuks Reaktion so gut verstehen. Was für eine Horrorvorstellung, dass Gott ausgerechnet ein gewalttätiges, allgemein gefürchtetes Volk benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Aber Habakuk versinkt nicht in seiner Krise. Er verharrt nicht an dieser Stelle. In Kapitel 2, Vers 1 finden wir einen Wendepunkt. Dort steht: Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Habakuk trifft hier eine Entscheidung. Er sucht sich einen Wachturm. Er hätte sich auch ein Loch buddeln können und sich dort für immer verstecken können. Er hätte sich im Bett zurückziehen können, aber nein, er sucht einen Wachturm. Er möchte nicht nur das Naheliegende sehen. Ich glaube, er möchte Weitsicht erlangen. Er distanziert sich von seiner unmittelbaren Umgebung und er geht weg von diesen Umständen, in denen er stecken geblieben ist. Er ist sowieso keinen Zentimeter vorwärts gekommen. Er möchte darüber hinaussehen und sucht sich deshalb einen Ort, an dem die Aussicht besser ist. Und was eignet sich besser für eine gute Aussicht als ein Turm? Auf diesem Turm hält er Ausschau nach Gottes Wirken. Auf diesem Turm wartet er auf Gottes Antwort. Er hört auf zu klagen und lässt Gott reden auf diesem Turm. Hier will er Gott begegnen. Ich erinnere mich an ein sehr eindrückliches Wachturmerlebnis aus meinem Leben vor ein paar Jahren. Es war im letzten Jahr meines Studiums und ich war im Abschlusspraktikum. Und die Klasse, die ich unterrichtete, war, sagen wir mal, sehr anspruchsvoll. Und ich dachte mir dann einfach, ich will auf die Zähne beißen, ich will das durchziehen, die Sache einfach nur hinter mich bringen. Aber von Tag zu Tag wurde mir mehr bewusst, dass ich mit meiner geringen Erfahrung den Anforderungen nicht gerecht werden kann. Und irgendwann hat sich schlussendlich abgezeichnet, dass ich das Praktikum abbrechen muss. Und seit meiner Kindheit wollte ich schon Lehrerin werden. Und ich habe mich jahrelang darauf vorbereitet und hatte eigentlich auch den Eindruck, dass dieser Weg von Gott vorgesehen war für mich. Und nun stand ich vor einem Scherbenhaufen. in den folgenden Wochen war ich zu Hause, weil ich ja nicht mehr im Praktikum war. Und ich hatte zwar keine Kraft mehr, Gott meine Vorwürfe laut vorzubringen, aber natürlich im Hinterkopf schwirrten alle meine Zweifel. Ich wusste nicht, ja, wie es jetzt weitergeht, ob ich dieses Praktikum nochmals mache, ob ich dieses Studium noch zu Ende mache oder wie es auch immer weitergehen soll. Und in dieser Zeit hat Gott meine Fragen nicht beantwortet. Aber eine Botschaft an mich hatte er. Er hat mir gezeigt, schau nicht auf das, was du verloren hast. Schau auf das, was dir geschenkt wurde. Gott hat mich auf den Wachturm geführt. Es war, als ob er mich irgendwie aus dieser ganzen Situation herausgezoomt hätte und mich weggebracht hatte von diesen aktuellen Sorgen. Mir ist bewusst geworden, wie reich beschenkt ich eigentlich bin. Und Gott hat mir gezeigt, wie kurz eine Praktikumszeit im Vergleich zu einem ganzen Leben eigentlich ist. Und ja, in diesem Moment war es wirklich hart und es war schwer und es hing schon viel daran. Aber im Vergleich zur Ewigkeit verliert dieser Schmerz irgendwie doch an Bedeutung. Auf diesem Wachturm hat mich Gott inspiriert, unter anderem ein neues Lied zu schreiben, welches ich mittlerweile schon vielfach teilen durfte. Und einige Monate später habe ich dann mein Praktikum tatsächlich wiederholt an einer anderen Schule, an einer anderen Klasse. Und diesmal lief irgendwie alles anders. Es war für mich eine geniale Erfahrung. Ich fühlte mich in meinem Berufsleben wieder aufgerichtet und es war sozusagen ein Happy End. Aber eigentlich viel wichtiger als dieses Ende war meine Erfahrung auf dem Wachturm in diesem Zwischenteil. Zurück zu Habakuk. Wir wissen nicht, wie lange er auf diesem Wachturm gewesen ist, aber offenbar war er lange genug dort am Warten. Habakuk wird demütig. Er lässt Gott Raum für seine Antwort, wie auch immer diese ausfallen würde. Die Zeit auf dem Wachturm ist der Wendepunkt für Habakuk. Sie verändert seine Haltung von Grund auf. Die Botschaft ist nicht leicht. Aber Habakuk kehrt mit einem erleichterten Herzen zurück. Im folgenden Abschnitt bekommen wir nochmal eine Antwort von Gott, eine Botschaft. Gott fordert Habakuk auf, die Vision aufzuschreiben und zu teilen. Die Vision beinhaltet Folgendes. Gott nutzt die korrupten Königreiche, wie zum Beispiel Babylon, aber er befürwortet sie nicht. Es wird nämlich der Moment kommen, an dem Gott Babylon stürzen wird. Alle Nationen werden vor Gottes Gericht zur Rechenschaft gezogen. Die Gottlosen werden durch Gottes Herrlichkeit und Macht weggefegt, aber die Gerechten werden durch Glauben leben. Gott besiegt schlussendlich das Böse und rettet die Unterdrückten. Im dritten Kapitel von Habakuk lesen wir ein Gebet und schlussendlich ein Dankespsalm. Ich möchte daraus einen Abschnitt besonders hervorheben, nämlich Vers 17 bis 19, den ersten Teil. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und wenn die Weinstöcke noch keine Trauben und obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja, selbst wenn die Schafhirten und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Das sind so starke Worte und sie stehen so stark im Kontrast zum ersten Kapitel, wo wir gerade Habakuks Klagen und tiefste Verzweiflung gelesen haben. Und ich glaube, es ist wirklich die Zeit auf dem Wachturm, die es Habakuk ermöglicht hat, überhaupt solche Worte des Dankes und des Lobpreises zu finden und öffentlich auszusprechen. Erstaunlicherweise bittet Habakuk nicht um Verschonung vor dem Gericht. Habakuk möchte es sogar noch selbst erleben, wie Gott eingreifen wird. Er möchte es mit eigenen Augen sehen. Habakuk ist nicht mehr der gleiche. Aus einem verbitterten und frustrierten Propheten ist ein vertrauensvoller und fröhlicher Mann geworden. Habakuk ist überwältigt und singt diesen Dankespsalm. Seine Klagen und Zweifel und Vorwürfe sind verstummt, auch wenn viele seiner Fragen nach wie vor nicht beantwortet wurden. Und ganz ehrlich, ich habe auch noch ganz viele offene Fragen über das Buch Habakuk. Aber was mir bis jetzt klar geworden ist, Habakuk versucht an dieser Stelle nicht mehr, Gott in seinem Vorhaben umzustimmen. Die Umstände haben sich zwar nicht verändert, aber sein Fokus liegt jetzt auf Gott. Und ich möchte auch dich ermutigen, deinen Wachturm zu suchen. Was ist dein Wachturm? An welchem Ort kannst du am besten warten und nach ihm Ausschau halten? Welches Zeitgefäß gibt dir die Möglichkeit, Gott in Ruhe zu begegnen? Gott lädt dich ein, die Umstände mit etwas Abstand und mehr aus seiner Perspektive zu betrachten. Vielleicht fragst auch du dich, wie Habakuk, wie lange noch, Herr? Warum lässt du mich elend sehen? Warum habe ich diese Krankheit, diesen Verlust erlebt? Warum habe ich diese Wohnung, diese Arbeitsstelle nicht bekommen? Warum ist dieses Projekt oder diese Beziehung nicht zustande gekommen? Egal, was dich im Moment gerade beschäftigt, Gott weiß Bescheid. Vielleicht bist du auch zufrieden und dein Leben verläuft im Moment ruhig. Auch dann kann Gott dir auf dem Wachturm zeigen, wie viel tiefer du noch glauben kannst und wie viel weiter du noch sehen kannst, wenn du diese Aussicht dort oben hast. Und wie schön es ist, ihn noch besser kennenzulernen. Vom Turm aus gesehen verlieren vielleicht Dinge an Wert, die dir vorher viel bedeutet haben. Vielleicht will Gott dir zeigen, worauf es wirklich ankommt. Egal, wo du gerade stehst, er kann dir aufzeigen, wie deine persönliche Situation in das große Ganze passt. Wenn du seine Perspektive hast, wirst du möglicherweise erstaunt sein. Es wird dich stutzig machen. Seine Sicht ist so viel größer, so viel weiter als deine und meine. Habakuks Geschichte zeigt uns, dass sich die Zeit auf dem Wachturm lohnt. Also, was ist dein Wachturm? Ich möchte schließen mit dem letzten Vers im Dankespsalm. Da steht, mit ihm, also mit Gott, kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Und ich wünsche dir, dass Gott deine Perspektive so verändert, dass auch du leichtfüßig wie eine Gazelle über die Berge springen kannst, die vor dir liegen. Amen.